25. April 1986. Ein Turbinenexperiment soll durchgeführt werden. Man will testen, wie viel Energie die Turbinen beim Auslaufen noch erzeugen können, wenn das elektrische Netz außerhalb der Anlage ausfällt. Der Auslaufstrom sollte ausreichen, um die Kühlung des Reaktors aufrechtzuerhalten, bis die Notdieselaggregate anspringen. Sicherheitseinrichtungen wie die automatische Notabschaltung und das Notkühlsystem werden außer Kraft gesetzt. Der Test sieht vor, den Reaktor nicht abzuschalten, sondern auf eine Leistungsabgabe zwischen 700 und 1000 Megawatt herunterzufahren, um eine Wiederholung des Experiments nach einem eventuellen Fehlschlag zu ermöglichen. Unterhalb des 700 Megawatt Niveaus ist der Reaktor instabil und schwer zu kontrollieren. Das geforderte Niveau kann von der Bedienungsmannschaft nicht gehalten werden, die Leistung fällt bis auf 30 Megawatt ab. Dem Operateur gelingt es, den Reaktor auf eine Leistung von 200 Megawatt hochzufahren und scheinbar zu stabilisieren. Zur zusätzlichen Kühlung des Reaktors werden alle Umweltpumpen angeschaltet. Die dadurch verminderte Dampfbildung bewirkt ein Absinken der Reaktorleistung. Die automatische Steuerung versucht, die verstärkte Kühlung zu kompensieren. Um ein weiteres Absinken der Leistung zu verhindern, wird ein Teil der Steuer- bzw. Absorberstäbe entfernt. Eine gewisse Menge an Absorberstäben muss eingefahren sein, um die Stabilität der Energieabgabe zu gewährleisten. Wenn die operationale Reaktivitätsreserve beim RBMK-Typ auf einen weniger als 15 Stäbe entsprechenden Wert absinkt, muss der Reaktor laut damaliger Vorschrift sofort abgeschaltet werden. Zum Zeitpunkt des Unfalls beträgt die Abschaltreserve 6 bis 8 Stäbe. Die Kettenreaktion gerät außer Kontrolle. Das Notsystem wird manuell aktiviert. Die Leistung steigt innerhalb von Sekunden von 200 auf 520 Megawatt. Der Versuch, die unkontrollierte Kettenreaktion durch Einschieben weiterer Absorberstäbe zu unterbinden, scheitert. Die Führungskanäle sind durch die große Hitze bereits verformt. Die Leistungssteigerung führt aufgrund des für den RBMK-Reaktortyp charakteristischen positiven Void-Koeffizienten zu einem erhöhten Gehalt an Dampfblasen im Kühlmittel, der wiederum die Reaktivität erhöht. Durch die plötzliche Leistungsexkursion kommt es zur prompt kritischen Reaktion. Die Leistung schnellt auf 300.000 Megawatt, also auf das Hundertfache der Nennleistung, hoch. Der Reaktor geht durch. Druckröhren bersten, es kommt zu Kühlwasserverlust. 26. April, 1986. Der Reaktor explodiert.
Im ukrainischen Lenin-Atomkraftwerk Tschernobyl wird ein Experiment
wegen
gestartet.
Der großen Hitze gerät der Graphitblock in
Flammen. Es soll geprüft werden, wie lange die Turbine mit der Restwärme des abgeschalteten Reaktors weiterläuft.
Die Brennstäbe schmelzen.
Der Reaktor wird zuerst zur Leistungsspitze gebracht und soll dann heruntergefahren werden.
Durch die Explosion und den nachfolgenden fast zwei Wochen dauernden Brand wird ein großer Teil des radioaktiven Inventars in die Atmosphäre geschleudert.
Damit der Probeablauf des Reaktors nicht unterbrochen wird, werden die Sicherheitssysteme mit Absicht außer Funktion gesetzt.
Die radioaktive Wolke nimmt ihren Lauf, um weite Landstriche auch noch in großer Entfernung zu verseuchen.
26. April, 1 Uhr, 23 Minuten, 40 Sekunden. Es kommt zum Turbinenstillstand. Der Kühlwasserzufluss ist eingeschränkt, die automatische Abschaltung unterbrochen. Es entwickelt sich ein Hitzestau. Innerhalb von Sekunden steigt die Leistung des Meilers um ein Vielfaches an. 6 Sekunden nach der Notabschaltung ereignet sich der größte anzunehmende Unfall. Der Block 4 des Atomkraftwerkes Tschernobyl explodiert. Die 256 Arbeiter der Nachtschicht dürfen das Kraftwerk nicht verlassen. 27. April 1986.
Erst am Nachmittag des 27.
April
beginnt
in der nächstgelegenen
Stadt Pripyat die Evakuierung der Bevölkerung.
Die Telefone funktionieren nicht.
Laut Plan für ca. 3 bis 4
Tage. Behörden informieren die Bewohner darüber, dass sie für 3 Tage in Zelten untergebracht
werden. Die Evakuierung
in
einem 30 Kilometer Umkreis des havarierten Reaktors beginnt erst am 4. bzw. 5. Mai, da die Mai-Feierlichkeiten am 1. Mai auf Anordnung der Regierung noch stattfinden sollten. Schutzmaßnahmen werden keine getroffen.
Die Löscharbeiten im Kraftwerk dauern an.
Die Bevölkerung ist nicht oder nur sehr spärlich über die Katastrophe informiert.
Von Hubschraubern aus wird Sand, Stahl, Blei und Lehm auf den brennenden Reaktor geworfen. April 28. In Schweden, Norwegen und Finnland wird erhöhte Radioaktivität gemessen. Eine schwedische Militärforschungsanstalt schließt einen Unfall in einem russischen Atomkraftwerk nicht aus. Die sowjetische Atomenergiebehörde bestreitet eine Reaktorkatastrophe. 28. April 1986, 21 Uhr. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS teilt mit, dass es im Kernkraftwerk Tschernobyl einen Unfall gegeben habe.
Die Sowjetunion hat zugegeben, dass es in einem Atomkraftwerk in der Ukraine zu einem Unglücksfall gekommen ist. Die amtliche Nachrichtenagentur TASS berichtete, bei dem Unglücksfall in der Nähe der ukrainischen Stadt Kiew seien auch Menschen zu Schaden gekommen. Bei dem Unglück sei ein Kernreaktor beschädigt worden. Damit haben sich Spekulationen bestätigt, wonach die in Finnland und Schweden festgestellte Radioaktivität auf einen Unglücksfall in der Sowjetunion zurückzuführen ist.
28. April, 23 Uhr. Ein dänisches Laboratorium für Nuklearforschung gibt bekannt, dass im Atommeiler Tschernobyl ein Gau stattgefunden habe, wobei eine Reaktorstufe vollständig geschmolzen sei. Beim Durchschmelzen des Reaktorkerns werde die gesamte Radioaktivität an die Außenwelt abgegeben.
Die Meldungen aus dem Unglücksgebiet sind spärlich. Einige Korrespondenten haben mit der ukrainischen Hauptstadt Kiew telefonieren können, die etwa 130 Kilometer südlich von Tschernobyl liegt. Nach diesen Informationen herrscht in Kiew keine Ausnahmesituation. Das Stadtbild soll ruhig sein, von Evakuierungsmaßnahmen ist angeblich nichts zu beobachten. Außerdem gibt es keine Angaben über Ausmaß und Ursache des Unfalls. Die sowjetische Presse meldet heute das Unglück mit keiner Zeile. Die kurze TASS-Meldung ist bislang nirgendwo nachgedruckt. Auch die Rundfunknachrichten, soweit überschaubar, sind noch nicht auf das Unglück eingegangen.
29. April 1986. In Deutschland erfolgt die erste offizielle Meldung darüber, dass sich in der Sowjetunion offenbar ein ernster Atomunfall ereignet hat. Mehr als 40 Stunden sind seit dem Gau vergangen. Bundesforschungsminister Riesenhuber teilt mit, dass aufgrund der Windverhältnisse nicht damit zu rechnen sei, dass die freigesetzte Radioaktivität auf die Bundesrepublik zutreibt. Bundesinnenminister Zimmermann schließt eine Gefährdung der bundesdeutschen Bevölkerung aus. Zitat, denn eine Gefährdung besteht nur im Umkreis von 30
Obwohl wir über keine genauen Informationen verfügen, ist die Lage bei uns unter Kontrolle, weil wir über die Daten unserer Messstellen verfügen und sachverständige Wissenschaftler haben, die daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Nach den vorliegenden Erkenntnissen bestand und besteht keine Gefahr für uns.
Bundesinnenminister Zimmermann schließt eine Gefährdung der bundesdeutschen Bevölkerung aus.
Die kurzzeitig angestiegene Radioaktivität in der Luft ist inzwischen gesunken und hat vielerorts bereits wieder den Normalwert erreicht. Nach den vorliegenden Erkenntnissen bestand und besteht keine Gefahr für uns. Weil wir über die Daten unserer Messstellen verfügen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Weil wir über die Daten unserer Messstellen und besteht keine Gefahr für uns. Bestand und besteht keine Gefahr für uns. Keine Gefahr für uns. Für uns. Jetzt sind Besonnenheit und rationales Handeln gefragt.
Es soll eine 30 Kilometer Sicherheitszone um das Kraftwerk gezogen werden. Mehrere 10.000 Menschen seien aus diesem Bereich zu evakuieren.
In Moskau wurde eine Regierungsmitteilung über eine Havarie im Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine veröffentlicht. Eine der Reaktoren wurde beschädigt.
Die Sowjetunion hat offenbar unter dem Druck der Meldungen aus aller Welt über das Kernkraftunglück in Tschernobyl heute Abend in einer Regierungserklärung Einzelheiten erstmals genannt. Danach sind zwei Tote zu beklagen in dem Kernkraftwerk Tschernobyl. Es ist ein Kraftwerksblock direkt betroffen, aber das gesamte Kraftwerk ist abgeschaltet worden. Drei umliegende Ortschaften sind evakuiert worden und den Betroffenen, wie es in dieser Regierungserklärung heißt, wurde angemessene ärztliche Hilfe zuteil.
30. April 1986, 17 Uhr. Der Reaktorbrand ist angeblich gelöscht.
Der Kommentator des sowjetischen Fernsehens sagt zu dem Foto, das vor knapp einer Stunde gezeigt wurde, das Bild beweise deutlich, dass Berichte westlicher Agenturen über massive Zerstörungen oder ein Feuer falsch seien. Die im Westen verbreiteten Gerüchte, wonach Tausende von Menschen tot seien, werden von dem Sprecher dementiert.
Mittwoch, 30. April 1986, äußert sich Norbert Schäfer, stellvertretender Sprecher der Bundesregierung.
Die Bundesregierung stellt fest, dass eine Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland nicht besteht und auch nicht eintreten wird. Eine gesundheitliche Gefährdung für die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland ist nach allen vorliegenden Erkenntnissen ausgeschlossen.
1. Mai 1986. Die radioaktive Wolke aus Tschernobyl erreicht die Bundesrepublik. Unsere AKWs sind sicher, sagen die Minister Zimmermann und Riesenhuber im Fernsehen.
Es regnete dann, der Regen ist auf mich niedergeprasselt und erst später habe ich das dann erfahren. Mir ist ein Holz zusammengebrochen, weil ich immer an die Perfektheit eigentlich unserer Technik geglaubt habe.
Wäsche reingeholt und nochmal gewaschen. Man weiß nicht, wo es sitzt und was man dann damit tun muss. Man hat nicht gedacht, dass sowas hier passieren könnte.
Bis die, die es gesagt haben, wo es alles schlimm war, dann war es schon spät.
Die Becquerel-Werte in der Luft, im Boden, in der Milch und in den Lebensmitteln steigen von Tag zu Tag. Der Schrecken wird mess- und damit fassbar. Viele Menschen ziehen ihre Schuhe vor der Wohnungstür aus, kaufen Haarmilch und Äpfel aus Südafrika, schnuppern nicht mehr am Flieder. Für einige Wochen wird alles anders, gerät alles ins Rutschen. Tag für Tag gehen Tausende auf die Straße. In Wackersdorf treibt die Polizei Demonstranten mit Wasserwerfern und Hubschraubern auseinander. Bayerisches Giftgas und Radioaktivität aus der Sowjetunion, Horrorszenen aus dem Atomstaat. Keiner will mehr Atomkraftwerke. Die Atomlobby steht mit dem Rücken an der Wand.
2. Mai 1986. Die ständige Vertretung der UdSSR bei der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in Wien meldet, dass der Unfallreaktor zum Stillstand gebracht worden sei. Kettenreaktionen fänden nicht mehr statt.
Am 2. Mai 1986 äußert sich Professor Erich Oberhausen, Vorsitzender der Strahlenschutzkommission beim Innenminister.
Aus Gründen der Vorsorge sollte jede mit einfachen Mitteln durchführbare Maßnahme ergriffen werden, um die Strahlenexposition durch diese praktikablen Maßnahmen zu minimieren.
2. Mai 1986. Die Presse meldet, die Reaktorkatastrophe habe 2 Tote und 197 Verletzte gefordert. Davon befänden sich 18 in kritischem Zustand.
Die Unruhe in der Bevölkerung wächst.
Widersprüchliche Verhaltensempfehlungen der Regierung tragen nicht zur Beruhigung bei.
Freitag, 2. Mai 1986 äußert sich Professor Erich Oberhausen, Vorsitzender der Strahlenschutzkommission.
Frischmilch aus Molkereien sollte nur dann an die Bevölkerung ausgegeben werden, wenn die Aktivitätskonzentration der abgegebenen Milch den Wert von 500 Becquerel pro Liter Jod-131 nicht überschreitet.
Am 2. Mai 1986 äußert sich Professor Erich Oberhausen, Vorsitzender der Strahlenschutzkommission beim Innenminister.
Ich bin kein Molkereifachmann. Die Messwerte, die an den von uns, der Strahlenschutzkommission, empfohlenen Richtwert herangehen, stammen aus dem, was gestern Abend bzw. heute früh gemolken wurde. Wenn ich richtig informiert bin, steht das, was da gemolken wurde, frühestens morgen, übermorgen zur Auslieferung an. Ich nehme an, dass bis dahin die Messungen gegriffen haben.
Am Freitag, den 2. Mai 1986, äußert sich Franz Kroppenstedt, Staatssekretär beim Bundesinnenministerium.
In Gebieten, wo eine relativ hohe Aktivität ist, würde ich Müttern mit Kindern empfehlen, auf Trockenmilch auszuweichen, bis die Maßnahmen angelaufen sind.
Sonntag, 4. Mai 1986, äußert sich Dr. Wolfgang von Geldern, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium.
Möglich, dass nicht nur unsere Frischmilch, sondern auch unsere Ernte zu einem Teil radioaktiv verseucht ist und deshalb vernichtet werden muss.
Am Dienstag, den 6. Mai 1986, äußert sich Dr. Wolfgang von Geldern, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium.
Frische Trinkmilch, die von Molkereien angeboten wird, kann ohne Bedenken getrunken werden.
3. Mai 1986. Bei der Explosion wurde etwa ein Viertel der radioaktiven Stoffe sofort aus dem Reaktor nach außen gestoßen, der Rest gelangte innerhalb der folgenden 14 Tage in die Atmosphäre. Die strahlende Wolke verteilte sich in 3 Windrichtungen. Am 26.04. über Skandinavien, am 27. und 28.04. über Westeuropa, am 29. und 30.04. über den Balkan. Am stärksten betroffen sind weite Regionen von Weißrussland, Russland und der Ukraine. Die höchste Strahlenbelastung innerhalb der Bundesrepublik wird in Bayern gemessen.
3. Mai.
In Berlin demonstrieren 15.000.
In Frankfurt am Main 5.000.
In Hamm 1.500.
In Stade 2.000.
In Stuttgart 4.000.
In Würgassen 1.500 Menschen.
4. Mai 1986.
20.000 demonstrieren in Wackersdorf,
1.000 in Borken,
8.000 in Freiburg,
2.000 in Gießen.
Am Montag, den 5. Mai 1986, äußert sich Hartwig Möbes, Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums.
Der Kleingärtner soll sein Gemüse und seinen Salat selbstverständlich ernten, ordentlich waschen und dann verzehren.
Montag, 5. Mai 1986, äußert sich Dr. Burkhard Hirsch, innenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.
Tatsächlich gibt es ja erhebliche Unterschiede zwischen der Versicherung, das alles sei mehrere tausend Kilometer entfernt, und der Aufforderung, keine Frischmilch zu trinken und den Feldsalat zu meiden. Merkwürdig mutet auch das Bild eines mit Geigerzählern untersuchten Lastwagens an, der dann abgeräumt wird, wobei dann das offenbar radioaktiv kontaminierte Wasser in die öffentliche Kanalisation oder in den Boden läuft. Die wechselnden Erklärungen von Bund und Ländern ergeben eine eindrucksvolle Dokumentation.
Am selben Tag sagt Innenminister Zimmermann:
Besser als die Bundesregierung, gestützt auf die Messergebnisse der Länder, gestützt auf die Empfehlungen von Reaktorsicherheits- und Strahlenschutzkommission, besser kann sie nicht informieren. Wenn es eine Vielfalt der Meinungen in dieser offenen Gesellschaft gibt, dann liegt das am System dieser offenen Gesellschaft, vor allem am föderalistischen System, weil für viele dieser Dinge die Länder und auch kommunale Behörden unterhalb der Länderebene auf der Ebene der Kreise zuständig sind.
6. Mai 1986. Die Presse meldet 2 Tote und 154 Personen in Krankenhäusern. Am Dienstag, den 6. Mai 1986, äußert sich Dr. Wolfgang Schäuble, Kanzleramtsminister:
Wir haben natürlich den Begriff Krisensitzung, Krisenstab und Ähnliches schon deshalb vermieden, weil unsere Bürger dann aus solchen Begriffen natürlich ableiten würden, es liege eine konkrete Gefahrenlage vor, von der ich noch einmal sagen muss, sie hat zu keinem Zeitpunkt vorgelegen.
Während Kanzleramtsminister Schäuble beteuert, eine konkrete Gefahrenlage läge nicht vor, veröffentlicht die nordrhein-westfälische Landesregierung eine Zeitungsanzeige mit konkreten Verhaltensempfehlungen.
Ihre Kinder sollten vorerst Sandkästen meiden und beim Spielen auf Wiesenflächen möglichst wenig Hautkontakt mit dem Boden bekommen. Gegen Spielen im Freien bestehen im Übrigen keine Bedenken. Waschen oder duschen Sie Ihre Kinder nach dem Spiel im Freien.
Siebter Mai 1986.
Demo mit 10.000 Menschen in Bremen.
Die Presse meldet 2 Tote, 100 Verstrahlte, 18 davon in kritischem Zustand.
8. Mai.
5 Robin Wood-Aktivisten besetzen einen Strommast beim AKW Stade. Auf einer in 50 Meter Höhe montierten Plattform harren sie 7 Tage aus.
6.000 kommen zum Endlagerspektakel in den Gorlebener Wald.
9. Mai.
Schülerstreik in Berlin. Im Wendland brennen Barrikaden. Am Zaun der Atomanlagen kommt es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Grenzschützern und AKW-Gegnerinnen.
Staat und Medien verurteilen die Gewalt auf das Heftigste. Sie meinen aber nicht die Gewalt, die sich gegen die Gesundheit der Bevölkerung richtet. Sie reden nicht von der Radioaktivität. Sie zeigen nicht Wasserwerfer, Gasgranaten, Knüppelschläge und Bisse von Polizeihunden. Staat und Medien kritisieren die Gewalt, die von Teilen der Protestierenden ausgeht.
10. Mai 1986. Die Internationale Atomenergiebehörde meldet, der Brand im Reaktor sei zwar gelöscht, die Temperatur im Reaktor sei aber noch ziemlich hoch. Ein ukrainischer Regierungsbeamter meldet, die Löscharbeiten würden fortgesetzt und der Brand sei noch nicht gelöscht.
10. Mai.
Weit mehr als 100.000 Demonstranten, unter anderem in Essen, Darmstadt, Salzgitter, München, Breisach, Neckarwestheim, Wackersdorf.
In Hamm blockieren Bauern den Hochtemperaturreaktor.
Landshut 37, Grafenrheinfeld 11 und Kahl am Main 13. Deutlich zurückgegangen ist der Vergleichswert in München. Am Umweltministerium liegt die Gamma-Dosisleistung derzeit bei 15 Mikroröntgen pro Stunde. In Südbayern sind damit insgesamt die Werte gegenüber der natürlichen Umgebungsaktivität noch erhöht.
Es wird weiterhin empfohlen, Kinder und Tiere nicht zu lange im Freien zu lassen und danach gründlich zu waschen. Auch die Filter der Klimaanlagen sollten ausgewechselt werden.
Strahlendosen zu keiner gesundheitlichen Gefährdung der Bevölkerung führen.
Er rät, die nächste Zeit mit Tiefkühlkost, Vollkornprodukten und schon seit längerem gelagerten Käse zu überbrücken. Zumindest so lange, bis die kurzzeitige radioaktive Höchstbelastung zurückgegangen sei.
Das bayerische Umweltministerium gab wiederum andere Ratschläge. heraus wurden wegen der hohen Belastung des Bodens mehrere Vorsorgemaßnahmen empfohlen. So sollen Kleinkinder keine Sandkästen sowie Spiel- und Sportplätze benutzen. Freibäder werden oder bleiben vorerst geschlossen.
11. Mai 1986.
Die Polizei vertreibt 4000 AKW-Gegner von den Feldern beim Schacht Konrad und nimmt zahlreiche Personen fest.
13. Mai 1986. Laut sowjetischen Behörden sei die Gefahr der Kernschmelze gebannt. 13. Mai.
40.000 Menschen fordern in Hamburg die sofortige Stilllegung aller Atomanlagen. In Bremen ziehen 4.000 Kinder durch die Stadt.
14. Mai 1986. Die Presse meldet 6 Tote.
14. Mai 1986.
50 AKW-GegnerInnen besetzen den Infopavillon im AKW Esensham.
15. Mai.
Mastbesetzung in Würgassen.
16. Mai 1986.
8.000 in Heidelberg, 6.000 in Trier, 5.000 in Tübingen, 3.000 in Ulm, 500 in Grafenrheinfeld.
17. Mai 1986. Die Presse meldet 13 Tote.
17. Mai.
Große Demonstrationen unter anderem in Landshut, Berlin, Hamm.
18. 19. Mai.
50.000 beteiligen sich in Wackersdorf an den Pfingstaktionen. Ein BGS-Hubschrauber schießt Gasgranaten in die Menge. Mehr als 600 Menschen werden durch Gas, Knüppelschläge und Hundebisse zum Teil schwer verletzt. In der Region herrscht Ausnahmezustand. Massive Polizeikontrolle, Hausdurchsuchungen und Festnahmen sollen die Bevölkerung einschüchtern.
Die Proteste werden in einem Beweissicherungsvideo der Polizei wie folgt kommentiert.
Zu massiven Sicherheitsstörungen kam es im Bereich der gesamten WAW mit Schwerpunkt zwischen Tor 1 und Tür West. Von militanten Störern wurden mehrere Löcher in den Zaun gesägt. Hier drangen bis zu 50 Personen in das WAW-Gelände ein, verließen jedoch beim Anrücken von Wasserwerfern bzw. Zugriffskräften wieder den Bereich und zogen sich ins angrenzende Waldgelände zurück. Während der Nachmittagsstunden befanden sich sämtliche Wasserwerfer im Einsatz. Es wurden CN und CS-Reizstoffe eingesetzt. Mehrere Gruppen der Störer hatten sich gegen die Wasserwerfereinwirkung durch Tücher, Taucherbrillen und wasserfeste Kleidung geschützt. Einige trugen ABC-Schutzmasken. Zur Verbesserung der Reizstoffwirkung wurden daneben ständig Reizstoffwurfkörper CN und CS verworfen und verschossen. Rädelsführer der Demonstranten verständigten sich über CB-Funkgeräte untereinander. Melder waren mit dem Fahrrad unterwegs. Sanitätstrupps der Störer waren ebenfalls mit Schutzmasken ausgerüstet und versorgten die Demonstranten mit dem nötigen Augenspülmittel. Diese Gruppe von militanten Störern versuchte mit einem Bolzenschneider die Stahlstreben des Bauzaunes zu durchtrennen. Die Störaktionen setzten sich in der Nacht auf Pfingstmontag fort. So wurde ein Bagger entwendet, mit dem der Störer versuchte, den Zaun einzureißen. Am Nachmittag des Pfingstmontags hielten sich wiederum etwa 10.000 Personen am WAW.
Wir protestieren gegen die grundlose Brutalität der Polizei. Ah!
illegale Vorgehen ist absolut grundlos.
Und hauptsächlich im Fernsehen. Das ist nur das Allerschlimmste. Zuerst dann ist gesagt worden, wir haben das angezündet. Ja, die haben uns ja vergast, halbwegs. Aufs Rote Kreuz haben die das Gas absichtlich drauf geworfen. Ohne jede Warnung. Und sowas soll keine Gewalt sein. Gewalt geht hier von der Polizei aus. Und die müssen, weil es der Staat die Regierung anschafft. Das ist die Tatsache.
Und plötzlich werde ich als Einheimischer da und kontrolliert. Sehe ich aus wie ein Verbrecher.
Die Gerechtigkeit ist auf unserer Seite, das Recht auf der anderen.
Bayerns Innenminister Hillermeier.
Gleichwohl sollte für die Bevölkerung dies eine Warnung sein, dass eben der Missbrauch ihres normalen, auch zum Teil verständlichen Widerstandes immer wieder missbraucht wird und dadurch den Chaoten aus der ganzen Bundesrepublik und aus dem Ausland die Möglichkeit zu Gewalttätigkeiten gegeben wird.
Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß.
Bei dieser Auseinandersetzung in Wackersdorf geht es nicht um die Frage für oder gegen die Kernenergie. Da geht es nicht um die Frage für oder gegen die Demonstrationsfreiheit. Da geht es darum, dass Hunderte, ja, es waren wohl fast an die 1000 kriminell gewalttätige kommunistische und anarchistische Gruppen, unterstützt von einer 3- bis 4-fachen Zahl von Helfershelfern, abgedeckt und abgeschirmt, zum Teil sogar Frauen und Kinder sozusagen als Geiseln um sie herum, versucht haben, Bürgerkrieg zu proben, den Aufstand zu proben, den Staat als eine lächerliche Größenordnung hinzustellen und sich selbst zu Herren des Geschehens zu machen.
22. Mai.
800 Atomgegner blockieren in Berlin die Eingänge zum KWU-Gebäude. In Lüneburg bilden 2000 Menschen eine Kette um das Rathaus, wo der Stadtrat über Atommülltransporte debattiert.
24. Mai.
Tausende in Mülheim-Kärlich, in Frankfurt-Main, in Berlin. Blockade der deutsch-französischen Grenze.
25. Mai.
In Biblis versammeln sich 25.000, in Wackersdorf 8.000 Menschen. Dort kommt es wieder zur Auseinandersetzung.
Am 27. Mai 1986 wird gemeldet, die Gefahr einer Kernschmelze sei auch einen Monat nach der Explosion noch nicht gebannt. Der Reaktor soll mit einem Betonfundament versehen werden. Die Sarkophag-Idee ist geboren.
28. Mai 1986. Die Presse meldet 19 Tote. 29. Mai.
Demonstration zum schnellen Brüter in Kalkar mit 5000 Teilnehmern.
31. Mai 1986. Die Presse meldet 23 Tote. 35 Personen schweben in Lebensgefahr.
31. Mai.
In Frankfurt besetzen AKW-Gegner das Dach der Atomfabrik Nukem. In Grafenrheinfeld werden die Zufahrten zum AKW blockiert.
5. Juni 1986. Die Presse meldet 25 Tote, 30 Personen in Lebensgefahr, 18.000 Menschen für 2 bis 3 Tage in Krankenhäusern.
6. Juni.
Revolutionäre Pyrotechniker fackeln etliche Maschinen von in Wackersdorf engagierten Baufirmen ab. Der Sachschaden geht in die Millionen. Seit der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl haben Unbekannte im gesamten Bundesgebiet Dutzende Anschläge auf Zulieferfirmen und Infrastruktur der Atomindustrie verübt. In Schleswig-Holstein sind mehrere Strommasten angesägt worden.
7. Juni.
Noch einmal machen sich 100.000 auf den Weg nach Brockdorf. Die Polizei lässt eine richtige Demonstration nicht zu, treibt am Bauzaun die Kundgebungsteilnehmer mit Tränengas und Knüppeln auseinander. In Kleve stoppen mehrere Hundertschaften den Hamburger Konvoi. Nach einem Scharmützel an der Sperre schlagen die Ordnungshüter zu. Bei 95 Fahrzeugen zerschlagen sie die Scheiben, zerstechen die Reifen. Einige Pkw brennen aus. Am selben Tag demonstrieren trotz Verbot erneut 30.000 Menschen in Wackersdorf. Die extrem brutalen Polizeieinsätze hinterlassen 60 schwer und mehr als 300 leicht verletzte AKW-GegnerInnen. Rund 70 Menschen werden festgenommen. 7000 DemonstrantInnen kommen nach Hamm, 10.000 zu einem Anti-Atom-Kinderfest nach München.
8. Juni.
Der Hamburger Kessel. Auf dem Heiligen Geistfeld formieren sich 1000 Menschen, um gegen die Vorfälle des Vortages zu demonstrieren. Sie werden von Polizisten umzingelt und bleiben 15 Stunden eingekesselt.
12. Juni.
Demonstration gegen den Atomstaat in Hamburg mit 50.000 Teilnehmern.
14. Juni.
Vor dem Hessischen Landtag in Wiesbaden versammeln sich 10.000 zum Anti-Atom-Protest.
21. Juni.
Vergleichsweise heftige Proteste von AKW-Gegnern begleiten die Aktionärsversammlung der Neckarwerke, Mitbetreiber des AKW Neckar-Westheim.
2. Juli.
Bayerns Innenminister Hillermeier will für 100.000 Mark Gummigeschosse und für 1,4 Millionen Mark neue CN- und CS-Gaspatronen kaufen. Der Haushaltsetat für überörtliche Polizeieinsätze soll von 2,5 auf 50,7 Millionen steigen.
15. bis 17. Juli.
Unterstützt von AKW-Gegnern am Boden besetzen eine Frau und 5 Männer den Kühlturm des Hochtemperaturreaktors in Hamm-Üntrop.
26. und 27. Juli.
Größtes Anti-Wahnsinns-Festival in Burg Lengenfeld mit über 100.000 Besuchern. Alles, was in der deutschen Pop- und Rockszene Rang und Namen hat, ist auf der Bühne vertreten.
27. Juli.
Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AP sind seit Jahresbeginn 178 Brand- und 27 Sprengstoffanschläge verübt worden. Mindestens 72 der gemeldeten Aktionen sollen laut Innenstaatssekretär Sprange im Zusammenhang mit der Kampagne gegen den Bau bzw. Betrieb kerntechnischer Anlagen stehen.
18. August 1986. Die Presse meldet 31 Tote.
7. September. Ein Polizeihubschrauber nimmt am WAA-Gelände die Verfolgung von angeblichen Brandstiftern auf. Auf der Bahnstrecke übersieht der Pilot einen herannahenden Zug. Helikopter und Lok kollidieren, gehen in Flammen auf. Der Zugführer kann sich durch einen Sprung retten, 5 Polizisten werden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, einer von ihnen stirbt. 10. Oktober 1987.
Bei den Aktionstagen gegen die WAA Wackersdorf kommt es von Seiten der Polizei zu den schwersten Ausschreitungen der gesamten Widerstandszeit. Trotz eines Verbots marschieren 30.000 WAA-Gegner zum Bauzaun. Vor dem Zaun, der schon längst festungsartig ausgebaut ist, mit betoniertem Wassergraben, meterhohem massiven Stahlzaun, mit aufgesetzter Stacheldrahtkrone, prügelt dann eine Sondereinheit der Berliner Polizei auf alles ein, was sie erwischen kann. Alte und junge Menschen, Bundestagsabgeordnete, Pressevertreter und das, obwohl alles völlig friedlich und gewaltfrei abgelaufen war. Alle Anzeigen gegen diese Polizisten werden ohne Anklage eingestellt.
Aus allem, was wir wissen, aus allem, was uns Experten sagen, wissen wir, dass ein sofortiges Abschalten unserer Kernkraftanlagen eine totale wirtschaftliche Verelendung und Massenarbeitslosigkeit bedeutet.
16. Dezember 1987.
Eine schadhafte Armatur im Atomkraftwerk Biblis A bringt Mitteleuropa 8 Tage vor Weihnachten an den Rand einer nuklearen Katastrophe. Menschliches Versagen fällt zusammen mit unzulänglicher Siemens-Technik. Nach einer unplanmäßigen 4-tägigen Abschaltung wird der Reaktor wieder angefahren. 3 Arbeitsschichten lang übersieht die Betriebsmannschaft, dass ein Absperrventil zwischen dem radioaktiven Primärkreislauf im Inneren der Sicherheitshülle und dem außen gelegenen Notkühlsystem sich nicht ordnungsgemäß geschlossen hat. Die Automatik kann das Problem nicht erkennen. Als der Fehler nach 15 Stunden endlich auffällt, wird versucht, das defekte Ventil durch Manipulation der Druckverhältnisse in der Leitung zu schließen. Statt den Reaktor sofort abzuschalten, öffnen die Techniker mit einem Motor ein zweites, hinter dem ersten liegendes Absperrventil derselben Leitung. Dadurch entsteht eine Verbindung zwischen dem radioaktiven Primärkreislauf und den Systemen außerhalb der Sicherheitshülle. Das unter hohem Druck stehende Wasser des Primärkreislaufes schießt durch das selbstproduzierte Leck. 107 Liter radioaktives Kühlwasser laufen aus. Das Auslaufen von Kühlwasser jedoch kann eine Kernschmelze zur Folge haben. Das verklemmte Ventil löst sich nicht. Nur mit Glück kann das zweite Ventil trotz des hohen Drucks wieder geschlossen und die Anlage heruntergefahren werden. Nur mit Glück kommt es nicht zur Katastrophe. Ein Jahr nach dem Unfall stirbt der Reaktorfahrer der Bedienungsmannschaft an Leukämie. Bundeskanzler Kohl:
Weil ich gar nichts davon halte, eine Denkpause zu machen, denn das würde ja unterstellen, dass wir vorher nicht gedacht haben. Bevor Wackersdorf überhaupt in eine Baugenehmigung ging, ist sehr viele Jahre über Wackersdorf diskutiert worden.
Es ist auch Tschernobyl passiert seither.
Tschernobyl ist aber in der Ukraine passiert.
31. Mai 1989. Nachdem der Düsseldorfer Energiekonzern Faeber als wichtigster Anteilseigner der Deutschen Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen, DWK, eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wiederaufarbeitung mit der französischen Nuklearfirma Cogema vereinbart und auch die Bundesregierung die deutsch-französische Zusammenarbeit abgesegnet hat, vollzieht die DWK selbst den Baustopp für die WAA im Taxöldener Forst und lässt die Arbeiten einstellen. Das Ende der WAA Wackersdorf ist besiegelt. 15. April 1991. Die Presse meldet 31 Tote. Dagegen steht erstmals eine Schätzung einer sowjetischen Selbsthilfeorganisation, 7.000 von insgesamt 600.000 Liquidatoren seien gestorben.
19. April 1991, jetzt auch offiziell. 576.000 Menschen haben Strahlenschäden erlitten. In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts kristallisieren sich die Transporte abgebrannter Brennelemente in die Zwischenlagerhallen in Ahaus und Gorleben als neue Aktionsbereiche der Atomkraftgegner heraus. Vorher galt nur der Transport der Brennelemente in die Wiederaufarbeitungsanlagen La Hague und Sellafield als Entsorgungsnachweis, der zum Betrieb von Atomanlagen unerlässlich ist.
14. Januar 1993. Die Presse meldet: Mehr als 600.000 Liquidatoren leiden überdurchschnittlich häufig an Nervenkrankheiten und Schädigungen des Immunsystems. Die Selbstmordrate liegt bei 18%, das 20-fache über dem Landesdurchschnitt. 26. April 1993. Die Presse meldet: 80 Fälle von Schilddrüsenkrebs bei 1 Million Kindern unter 15 Jahre in Gommel. Normal wäre ein Fall bei 1 Million pro Jahr.
15.10.1993. Die Presse meldet: Rund 800.000 Kinder in Weißrussland sind direkt durch Tschernobyl geschädigt worden. Die Zahl von Schilddrüsenkrebs bei Kindern sei um das 50-fache gestiegen. 1994 gibt es Planungen, abgebrannte Brennelemente vom AKW Philipsburg nach Gorleben zu transportieren. Im Vorfeld kommt es zu massiven Protesten in Süddeutschland und im niedersächsischen Wendland. Der Transport wird im November 1994 gerichtlich untersagt. Im April 1995 ist es dann soweit, der erste Castortransport nach Gorleben findet statt. Im Vorfeld hat es unzählige Gegenaktionen gegeben. Bereits im Januar werden in Zügen der Deutschen Bahn immer häufiger die Notbremsen gezogen, Reisende mit Flugblättern informiert. Im April demonstrieren Tausende in Philipsburg und Gorleben. Der Transport wird vom bis dahin größten und teuersten Polizeieinsatz der Bundesrepublik begleitet. Rund 30 Millionen Mark soll er gekostet haben. Im Laufe des Jahres wird die Auseinandersetzung wieder härter. Anschläge auf Bahnanlagen sorgen zu massiven Repressionen durch den Atomstaat. Im August wird der mehrere Millionen Mark teure Verladekran in Dannenberg von Unbekannten unbemerkt zersägt. Seitdem muss er ununterbrochen bewacht werden. 24. April 1995.
100 Demonstranten verhindern mit einer Blockade den Transport von 2000 Tonnen radioaktiver Molke in eine Sondermüllverbrennungsanlage bei Ingolstadt. Das Pulver stammt aus der Zeit nach dem Tschernobyl-Unfall.
11.01.1996. Die Presse meldet: Schilddrüsenkrebs bei Kindern in Ukraine, Weißrussland und Russland um rund 200% höher als in den 80er Jahren. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass in den drei Ländern etwa 4 Millionen Menschen von dem Atomunfall betroffen waren, 1 Million Menschen wegen Folgeschäden in medizinischer Behandlung ist. Der nächste Transport steht im Mai 1996 an. Diesmal soll strahlender Müll aus der Wiederaufarbeitungsanlage La Hague nach Gorleben transportiert werden. Die Proteste fangen schon im April an, wieder gehen Zehntausende auf die Straße. Die Innenminister Kanter und Glogowski rufen die Polizei zur Gewalt gegen Demonstranten auf. Ein Strommast kippt auf das letzte Straßenstück zwischen Verladekran und Zwischenlager. Es gibt Bombendrohungen. Der Transport braucht für das 20 Kilometer lange Straßenstück 6 Stunden.
Am 4. Februar 1997 kommt es beim Transport hochradioaktiver Abfälle aus Deutschland zu einem ernsten Unfall. Kurz hinter der deutsch-französischen Grenze bei Appach entgleist ein Zug, der 3 Behälter mit 180 Tonnen Atommüll aus dem AKW Lingen Richtung Sellafield transportieren sollte. In einigen Städten kommt es zu Spontandemos. In den ARD-Tagesthemen reimt der Kommentator: Macht die verdammten Meiler dicht, bevor der Castor wirklich bricht. Ende Februar wird wieder Atommüll transportiert. Diesmal von Neckarwestheim nach Gorleben. Wieder demonstrieren mehrere 10.000 Personen. Über 30.000 Polizisten und BGS-Beamte sind im Einsatz. Wieder braucht der Transport länger, um ins Zwischenlager zu kommen. 1998 wird bekannt, dass die Außenhüllen der Castor-Behälter radioaktiv kontaminiert sind. Bundesumweltministerin Merkel will zunächst beschwichtigen. Doch nach und nach wird bekannt, dass sie schon länger von der Kontamination wusste. Letztlich muss sie die Transporte verbieten. Über 3 Jahre lang rollt kein Atommüll, weder in die Zwischenlager noch in die WAAs.
In der Bundesrepublik sind nach der Bundestagswahl vom 27. September 1998 mit SPD und Grünen 2 Parteien in der Regierung, die sich den Ausstieg aus der Nutzung der Atomenergie mehr oder weniger nachdrücklich auf die Fahnen geschrieben hatten. Jedoch wollen die Parteien recht bald von den Gutachten nichts mehr wissen, die sie vor den Wahlen in Auftrag gegeben hatten. Rechtsgutachten, die belegen, dass die Atommeiler aus den verschiedensten Gründen zwingend abgeschaltet werden müssten. Zum einen wegen der absoluten Unterversicherung im Falle nuklearer Katastrophen, zum anderen wegen der mit dem Grundgesetz nicht zu vereinbarenden Gefährdung der Bevölkerung durch die bereits im Normalbetrieb abgegebenen Radioaktivitätsmengen der AKWs und nicht zuletzt wegen der seit Anbeginn fehlenden Möglichkeit, die strahlenden Abfälle auf Millionen von Jahren sicher zu verwahren. Statt sich auf diese Gutachten zu beziehen, heißt es plötzlich, ein sofortiger Ausstieg führe zu untragbar hohen Entschädigungsforderungen seitens der AKW-Betreiber. Ein Ausstieg sei nur im Einvernehmen mit der Atomlobby möglich. Es ist vom sogenannten Atomkonsens die Rede. Der Kampf um diesen Ausstiegsvertrag gegen den vermeintlichen Widerstand der Opposition wird medienwirksam inszeniert. Der Atomausstieg als grandioses Täuschungsmanöver der Öffentlichkeit. Ein Etikettenschwindel, um die Unterstützung der Anti-Atom-Bewegung auszutrocknen. Und trotzdem wird die Wahrheit sogar schon vor dem Abschluss der Vereinbarung von der Atomlobby sehr offenherzig ausgesprochen.
Aus der Wochenzeitung Die Zeit vom 24. September 1999. Ein Interview mit ENBW-Chef Goll.
Die Zeit fragt:
35 Jahre sind also schon ein großzügiges Angebot?
Goll: Das aber vertretbar ist, wenn wir sicher sein können, dass wir die Reaktoren dann auch ungestört betreiben können. Und wenn wir dadurch einen ideologischen Streit beenden, der die Gesellschaft spaltet.
Die Zeit:
Weil jeder Atomtransport,
Goll, zu einem kleinen Bürgerkrieg ausartet, richtig. Deshalb schätze ich die Position von Bundeskanzler Schröder, der ja sagt: Wenn ich den Kernenergiegegnern deutlich mache, dass der Ausstieg kommt, dann rückt die Frage nach dem definitiven Ende in den Hintergrund. Die Frage nach dem definitiven Ende in den Hintergrund. Hintergrund.
25.04.2000. Die Presse meldet: Mehr als 15.000 Tote. Etwa 50.000 Menschen arbeitsunfähig. Die Zahl der Invaliden habe sich nach Angaben des Präsidenten der Tschernobyl-Liga seit 1991 verzwölffacht.
2000 fangen die Atomkraftbetreiber an zu quengeln. Ihre Lagerbecken sind voll, Ohne Transporte werden sie an ihrem Müll ersticken und müssten die Meiler abschalten. Die Bundesregierung erklärt den Castor-Skandal für aufgeklärt. Zukünftig müssen die Castor-Behälter beim Beladen ein Plastikhemd tragen, das nach der Beladung abgestreift wird. So soll die Kontaminierung verhindert werden. Innerdeutsche Transporte in die Zwischenlager Ahaus und Gorleben werden der Proteste wegen für unmöglich erklärt. Doch ein Transport in die WAAs ist auch nicht möglich. Die französische Regierung besteht darauf, dass erst deutscher Atommüll aus La Hague zurücktransportiert werden muss. 2001 kommt es dann zur Einigung. 12 Castor-Behälter aus La Hague sollen im Frühjahr nach Gorleben transportiert werden. Im Gegenzug erlaubt Frankreich den Transport abgebrannter Brennelemente nach La Hague. Atomkraftgegner warnen, dieser eine Transport diene lediglich als Türöffner für eine Fülle an neuen Transporten. Der grüne Bundesumweltminister Trittin appelliert an die nationale Verantwortung. Wir Deutschen müssen unseren Müll wieder zurücknehmen und sollen ihn nicht den Franzosen überlassen. Er verschweigt, dass bereits 2 Wochen nach dem Rücktransport nach Gorleben neue Transporte in die WAAs geplant sind.
14. Dezember 2001, kurz nach 13 Uhr. Im Sicherheitsbehälter des Siedewasserreaktors Brunsbüttel zerfetzt eine Wasserstoffexplosion eine Rohrleitung über eine Länge von 3 Metern. 2 Thermoelemente registrieren an dem zerstörten Rohr binnen weniger Sekunden einen Temperatureinbruch um fast 60 Grad. Brandmelder in unmittelbarer Umgebung des Störfallbereichs sprechen an. Leckagemessungen zeigen den Verlust von bis zu 260 Litern Kühlwasser aus dem primären Kühlkreislauf in nur 4 Minuten an. Die sogenannte Körperschallüberwachung, mit der Erschütterungen in der Anlage registriert werden sollen, schlägt an. Druck und Temperatur im Sicherheitsbehälter steigen während und nach der Störfallmeldung deutlich an. Sogenannte Drehmomentschalter, die den Betriebsmannschaften in der Warte im Normalbetrieb signalisieren, wenn Ventile und andere fernbediente Armaturen nicht einwandfrei arbeiten, senden ohne erkennbaren Anlass Signale. Nur eine simple Rückschlagklappe verhindert, dass radioaktiver Wasserdampf unkontrolliert ausströmen kann. Ein Splitterschutz im Sicherheitsbehälter verhindert, dass die Wucht der Detonation das Rohr vollständig aus der Verankerung reißt. Über dem Reaktordruckbehälter fehlt aus Platzmangel ein Splitterschutz. Wäre das Rohr hier geborsten, werden Experten der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, GRS, später feststellen, hätten Trümmer den Sicherheitsbehälter durchschlagen können und radioaktiver Dampf wäre in die Reaktorhalle und von da auch in die Umgebung abgeblasen worden. Schlimmstenfalls hätte eine radioaktive Wolke binnen Minuten die 20 Kilometer entfernte 35.000 Einwohnerstadt Itzehoe und etwas später die 1,7 Millionen Bewohner Hamburgs erreichen können. Die diensthabende Betriebsmannschaft stoppt den weiteren Kühlwasserverlust, indem sie die betroffene Leitung kurzerhand abriegelt. Man kommt zur Auffassung, dass der Reaktor zur Überprüfung des Vorfalls heruntergefahren werden müsse. Das havarierte AKW bleibt jedoch auf Anordnung der Geschäftsführung der Betreiberfirma HEW am Netz. Ein Abschalten würde aufgrund der winterlich hohen Strompreise Millionenverluste bedeuten. Trotz drängender Nachfragen der Kieler Aufsichtsbehörde beharrt die Kraftwerksleitung auf ihrer Theorie von der spontanen Dichtungsleckage. Erst 2 Monate später, am 18.02.2002, wird das AKW nach massivem Druck seitens des Energieministeriums Schleswig-Holsteins vom Netz genommen. Im Bewusstsein der bundesdeutschen Bevölkerung ist Tschernobyl so gut wie gar nicht mehr zugegen. Tschernobyl wurde erst staatlicherseits verharmlost und später persönlich verdrängt. Doch sind die Folgen hier wirklich nicht mehr zu spüren? In den entfernteren Gebieten ist der Zusammenhang zwischen dem aus Tschernobyl entstandenen Leid und der radioaktiven Belastung durch die Reaktorkatastrophe nur schwer bewusst zu machen, noch schwerer zu beweisen. Krebserkrankungen lassen sich nachweislich durch radioaktive Belastungen auslösen. Ob auch andere Erkrankungen durch die Erhöhung der sogenannten Hintergrundstrahlung ausgelöst werden können, ist nicht bekannt. Wenn Menschen an Krebs erkranken, lässt sich im Einzelfall nicht darlegen, was der Auslöser hierzu gewesen ist. Schließlich gibt es verschiedenste Faktoren, die eine Erkrankung verursacht haben können. Was sich allgemein gefasst belegen lässt, ist eine ansteigende Zahl von Krebserkrankungen. In der Bundesrepublik haben nur wenige Wissenschaftler Arbeiten veröffentlicht, die diese Zusammenhänge verdeutlichen. Dr. Alfred Körblein vom Umweltinstitut München untersucht Daten zur Neugeborenensterblichkeit, der Geburtenrate und der Fehlbildungen, die von amtlichen Stellen ermittelt wurden. Er hat nach Verbindungen zum Zeitverlauf der äußeren Strahlenbelastung und der Belastung über die Nahrungsmittel durch Cäsium und Strontium nach Tschernobyl gesucht. Körblein entwickelt mathematische Modelle, die die Zusammenhänge beschreiben. Er findet einen signifikanten Anstieg der Sterblichkeit von Neugeborenen in praktisch allen untersuchten Datensätzen für das Jahr 1987. In den höchst belasteten Regionen um Tschernobyl gilt das auch noch für das Jahr 1988. Bezüglich der bayerischen Fehlbildung findet Körblein einen hochsignifikanten Zusammenhang mit der Cäsiumbodenbelastung in den bayerischen Landkreisen im November und Dezember 1987. Dr. Hagen Scherb und Evelyn Weigelt, beide aus dem GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit in Neuherberg, untersuchen die Zunahme der Neugeborenensterblichkeit, Totgeburten und Fehlbildungen in Deutschland, Europa und in hochbelasteten Regionen nach Tschernobyl. Innerhalb der GSF sieht man diese Arbeiten nicht gerne. Professor Dr. Albrecht M. Kellerer, der Direktor des Instituts für Strahlenbiologie in der GSF, hat die Arbeiten von Scherb und Weigelt mehrfach scharf angegriffen. Er muss den beiden Autoren zwar ein korrektes statistisches Vorgehen bescheinigen, wirft ihnen aber vor, die wirklichen Ursachen zu ignorieren. Er ist der Auffassung, dass es sich um Erhöhungen handelt, die durch drei verschiedene Ursachen zustande kommen. Erstens, veränderte und eingeschränkte Lebens- und Ernährungsbedingungen. Zweitens, gravierende Angstzustände. Drittens, häufigere und intensivere ärztliche Untersuchungen und vollständigere Berichte über Erkrankungen in den kontaminierten Gebieten. Scherb und Weigelt haben sich gegen die Weisung, ihre Analysen der perinatalen Säuglingssterblichkeit und Fehlbildungen nach Tschernobyl einzustellen, zur Wehr gesetzt, um ihre Arbeiten veröffentlichen zu können. Auch diese beiden Autoren können mit einem anderen mathematisch-statistischen Ansatz als Dr. Körblein in zahlreichen Datensätzen zur Neugeborenensterblichkeit und Totgeburten in Deutschland und Europa sowohl in niedrig- als auch hochbelasteten Ländern und Regionen bedeutende Trendänderungen im zeitlichen Zusammenhang mit der Tschernobyl-Katastrophe aufzeigen. Auch Scherb und Weigelt untersuchen die Fehlbildungsdaten, die in Bayern im Auftrag des dortigen Umweltministeriums erhoben wurden. Sie lassen die Abschätzung zu, dass es in Bayern nach Tschernobyl zu 1000 bis 3000 zusätzlichen Fehlbildungen zwischen Oktober 1986 und Dezember 1991 gekommen sein könnte. Die Analyse der Totgeburten führt zu ebenso erschreckenden Ergebnissen. In Bayern, den neuen Bundesländern, West-Berlin, Dänemark, Island, Lettland, Norwegen, Polen, Schweden und Ungarn gibt es nach ihrer Analyse ein erhöhtes Aufkommen an Totgeburten von etwa 3200 Fällen zwischen 1986 und 1992. Das Gewicht dieser Analysen ist hoch, weil die Trendänderungen in so vielen verschiedenen Ländern, in denen ganz unterschiedliche Institutionen die relevanten Daten gesammelt haben, zum selben Zeitpunkt und im selben Sinne erfolgen und sogar die Dosis-Wirkungsbeziehungen angegeben werden können. Doch wurde etwas aus Tschernobyl gelernt? Die Antwort muss wohl aller Beteuerungen zum Trotz Nein lauten.
Die sogenannten Störfälle in Biblis 1987,
Brunsbüttel 2001,
die ständigen Verletzungen der Vorschriften durch die Betreiber auf der einen Seite
und die wegsehenden Aufsichtsbehörden auf der anderen Seite sprechen eine deutliche Sprache. Daran ändert auch der Atomnonsens einer rot-grünen Regierung nichts. Die AKW bleiben auf lange Zeit am Netz, Betreiber haben eine Bestandsgarantie für den reibungslosen Betrieb ihrer Anlagen.
Aus Tschernobyl wurde nichts gelernt.
Nicht in Europa und den USA und nicht in Russland oder sonst wo.
Dass der einzige Weg, der sofortige Ausstieg aus der Atomenergie sein kann, scheint bisher den wenigsten klar geworden zu sein.
Siemens betreibt nach wie vor sein Atomgeschäft. Die Bundesregierung gibt Hermes-Bürgschaften für den Bau neuer Atomkraftwerke.
Nicht in Deutschland, aber dafür weltweit.
Finnland hat mit dem Bau des europäischen Druckwasserreaktors EPR begonnen. Frankreich plant neue Reaktoren in der Normandie.
Die EU hat mehrere hundert Millionen Euro für einen neuen Reaktor im rumänischen Cernavoda beschlossen.
Die USA denken laut über den Neubau von Atomkraftwerken zur Überwindung der Energiekrise nach. Und auch in Deutschland tönen FDP und Union immer wieder, ein Wiedereinstieg ist alles andere als ausgeschlossen.
Tschernobyl? Längst vergessen.
Es liegt an uns allen, ein zweites Tschernobyl zu verhindern. Der Widerstand hat gezeigt, es geht.
Von über 90 geplanten Atomkraftwerken in Deutschland wurden nur 19 in Betrieb genommen.
Eine Wiederaufarbeitungsanlage gibt es nicht. Der Entsorgungspark in Gorleben ist nach wie vor nicht in Betrieb.
Kein einziger Atommülltransport rollt ohne spürbaren Protest.
Es bleibt abzuwarten, ob die einzelnen, so mit existenzsichernden Tätigkeiten beschäftigt sind, dass der Widerstand undenkbar wird.
Es bleibt abzuwarten, ob die Frage der Nutzung der Atomenergie nicht mehr gestellt wird.
Es bleibt abzuwarten, ob es dem Atomstaat gelingen kann, der Anti-Atom-Bewegung über teure Gerichtsverfahren den Garaus zu machen.
Es bleibt zu hoffen, dass die Menschen der Atomenergienutzung ein Ende machen, bevor die nächste Betriebsmannschaft beim nächsten Störfall von ihrem Glück verlassen die unumkehrbare Fehlentscheidung trifft.
Friedliche Nutzung der Kernenergie in der Bundesrepublik Deutschland.
Wenn man von den Politikern verlangt, sie sollen jedes Restrisiko ausschließen, da muss ich in aller Deutlichkeit sagen, da muss der Flugbetrieb verboten werden, muss der Autoverkehr eingestellt werden, muss der Eisenbahnverkehr eingestellt werden.
Die friedliche Nutzung der Kernenergie in der Bundesrepublik Deutschland.
Wir haben eine Sicherheitstechnik, die extrem anspruchsvoll ist. Und es war immer die deutsche Strategie gewesen, durch alle Bundesregierungen und durch alle Entscheidungen der Genehmigungsbehörden, dass Sicherheit den wirklichen Vorrang haben soll. Und es hat sich in den vergangenen Jahren wirklich auch gezeigt, dass wir diese Sicherheit erreichen.
Die friedliche Nutzung der Kernenergie in der Bundesrepublik Deutschland.
Ich glaube, dass ich die erfolgreichste Umweltpolitik Europas in den letzten 4 Jahren betrieben habe, wie mir alle europäischen Partner bezeugen.
Die friedliche Nutzung der Kernenergie in der Bundesrepublik Deutschland ist also ethisch verantwortbar, weil unsere Sicherheitsanforderungen zu anspruchsvoll sind und Sicherheit für uns höchste Priorität hat. Höchste Priorität hat. Höchste Priorität hat. Höchste Priorität hat. Höchste Priorität hat.